Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Einen schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe vom Ego FM Talk Radio. Ich freue mich heute sehr auf meinen Gast, der ist tatsächlich seit 40 Jahren als Filmemacher unterwegs und zwar auf der Suche nach Menschen und ihren Geschichten. Und das Ganze nicht nur in Bayern, sondern tatsächlich mittlerweile, man kann sagen, weltweit. Der Dokumentarfilmer Franz Xaver Kernstl. Franz, grüß dich.
Servus.
Und ich freue mich sehr, weil du hast dich tatsächlich daran erinnern können, wir hatten vor 15 Jahren schon mal das Vergnügen miteinander.
Ja, ich weiß noch sehr genau. Ich glaube, das war, als ich meinen ersten Kinofilm gemacht habe. Mhm. Ich glaube, es ist schon 17 Jahre her.
Auf der Suche nach dem Glück war das damals, gell?
Feuerwerk war das, gell?
Genau.
Ja, das war ein schönes, ausführliches Gespräch, weiß ich noch. Ich glaube, das erste große Interview zu dem Kinofilm.
Franz, wir fangen mal ganz von vorne an bei dir tatsächlich. Mhm. Und zwar reisen wir ins Jahr 1951 mit unserer imaginären Zeitmaschine nach Bad Feilnach beim Wendelstein. Mhm. Da bist du, wie du mal gesagt hast, an einer Esso-Tankstelle geboren. Das ist aber nicht ganz richtig.
Sagen wir mal so, ich bin in der Esso-Tankstelle aufgewachsen. Geboren im Krankenhaus, wurde dann aber sofort in der Esso-Tankstelle verbracht. Und habe so, das waren nur die ersten 3 Jahre meines Lebens, glaube ich. Die hatten auch eine Motorradwerkstatt, meine Eltern. Und es wurde mir berichtet, dass ich als Zweijähriger schon rumgelaufen bin und wusste, wo man draufdrücken musste, wenn das Motorrad nicht anspringt.
Das wäre die nächste Frage gewesen, womit sich der kleine Franz damals die Zeit vertrieben hat, also mit Motorrädern. Und
also wir sind dann nach Rosenheim gezogen. Also da, als ich 3 Jahre alt war, also von der Tankstelle so sehr viel, weiß ich nicht mehr. Und da gab es so ein Jugendzentrum, da haben wir schon viel rumfotografiert und Super 8-Filme gemacht, irgendwie Underground-Filme. So ist es damals irgendwie so etwas, was sich kein Mensch anschauen wollte. Und da hat es mich so ein bisschen gepackt, die Lust, einfach Filme zu machen.
Mhm. Stimmt es, dass du genau einen Tag im Kindergarten warst und dich danach gewehrt hast, hinzugehen?
Das stimmt, das wurde mir erzählt, ja, dass ich da einfach nicht sein wollte. Das hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich eigentlich die Zeit so bei meiner Mutter in der Küche verbracht. Mhm. Das war damals noch so, die hat 3 Kinder gehabt und man musste von Hand waschen. Und da war Mutter von 3 Kindern fast ein richtiger Job. Dann habe ich ihr immer kochen geholfen und kann jetzt einigermaßen gut Knödel rollen.
Sehr gut. Mhm. Das ist doch etwas, das brauchen wir fürs Leben.
Ja.
Meine Oma hat vor kurzem zu mir gesagt, ach, der Gernstl, das ist doch der immer rumfährt. Habe ich gesagt, ja genau, der kommt hier zu Gast in die Sendung. Mhm. Und dieses Rumfahren tatsächlich, das ist ja dir auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, denn ich habe gelesen, dass dein Vater sehr Fußfall war. Der ist gerade mal so, der hat es nicht einmal 50 Meter irgendwie wohin geschafft, der ist alles mit dem Auto gefahren.
Ja, stimmt tatsächlich. Der hat nie tolle Autos gehabt, immer so alte Kisten, also wir waren keine reiche Familie. Immer so, das Erste, was sie gebaut hat nach dem Krieg, glaube ich, ein Auto, das war die Vorderachse war von DKW und die Hinterachse von einem Opel. Und das hat er sich irgendwie zusammengebaut. Dann hat er lange einen Lloyd 600 gekauft. Die haben ein Lieferfahrzeug aus mehr oder minder aus Holz, die Karosserie. Also immer üble Kisten, aber er ist immer Auto gefahren.
Eine Liebe zum halbscharigen Auto gehabt quasi.
Ja, und ich habe natürlich auch als erstes so eine halbscharige Kiste gehabt, einen NSU Prinz, der irgendwie ständig kaputt war. Also meine ganzen Studienzeiten habe ich so zu etwa einem Drittel unter dem Auto verbracht.
Genau. Weil er mal kaputt war. Kannst du dich noch an deinen ganz eigenständigen Roadtrip erinnern, den du unternommen hast? Also ohne deinem Vater, selbstständig mobil im Auto?
Also einen langen Roadtrip habe ich mal mit meinem Kameramann gemacht durch Amerika. Da waren wir 5 Wochen unterwegs. War halt so, wir mussten nachher das erste Mal in Amerika und da musste man einfach auf den Highway und Auto fahren und Bierbüchsen aus dem Auto werfen, wie man das so gemacht hat damals. Weil wir genau wussten, wenn sie uns erwischen, dann kostet es $100 und wir haben immer geschaut, dass keiner von den Highway Patrols da ist, haben Bierbüchsen rausgeschmissen und haben gesagt, ja, ich habe wieder $100 gespart. Würde man heutzutage nicht mehr machen, sowas. Aber das war eine lange Reise durch Amerika.
Genau. Aber in deiner Jugend jetzt quasi, also quasi aus der Mutterwiege raus, allein in die weite Welt hinein?
Ich weiß, das war eine Reise in die Bretagne. Mhm. Den ganz westlichsten Zipfel von Europa. Mhm. Also bei Brest ungefähr. Da bin ich mit meiner ersten Freundin hingefahren und noch 2 Freunden. Und das war eine lange Reise, auch mit irgendeinem Renault 16, glaube ich, irgendeine alte üble Kiste, die auch kaputt gegangen ist, Kühler und so, und auf Französisch Anlasser. Auf Französisch dann einen neuen Anlasser besorgen, irgendwo billig. Mhm. Ja. Ich bin immer gern Auto gefahren, ich mache auch Urlaub, ich gern so, hock mir ins Auto, fahre irgendwo hin und bleib stehen. Das nervt manchmal die Lebenspartnerinnen. die halt nicht so reisefreudig sind, ja, und lieber gern irgendwo hocken bleiben.
Oder sich lieber in ein Flugzeug setzen würden.
Zum Beispiel, mhm, ja.
Franz, du hast mal gesagt, du hast eigentlich nichts gelernt. Das stimmt aber tatsächlich nicht so ganz, denn du hast eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Mhm. Und das war tatsächlich ein bisschen notgedrungen, hast du mal erzählt, weil deine Eltern halt wollten, dass du halt erstmal eine gescheite Ausbildung machst,
ja,
oder?
Ja, meine Mutter wollte das. Mein Vater war ein recht erfolgloser Unternehmer und musste immer da, Wechsel hieß das damals, so, also so ein Zeitkredit über 3 Monate. Mhm. Da einen ausgestellt und da und muss dann ein Kreditloch mit dem anderen Kredit wieder stopfen. Und meine Mutter hat das so genervt und hat gesagt, du lern was Gescheites, studieren kannst später noch. Und hat mich dann gedrängt, Bankkaufmann zu lernen. Und sie hat gemeint, das wäre genauso richtig, wenn man so einen Job hat, dass man sich dann mit Geld auskennt. Mhm.
Also vielleicht auch ein bisschen in Voraussicht, den Vater zu unterstützen.
Ja, irgend sowas. Jedenfalls wollten sie, dass ich was Gescheites mache. Ja. Mhm. Genau, dann habe ich das gelernt und dann bin ich da irgendwie sehr gelobt worden, weil ich es sehr ordentlich gemacht habe. Habe eine Urkunde gekriegt auch für den Abschluss und dann haben sie in Aussicht gestellt, wenn das so weitergeht, könnte ich bald mal die Filiale am Sammerberg übernehmen. Und da war dann kalte Füße gekriegt, weil meine Spätzle alle mit langen Haaren und Bärten und dann, weiß ich, da hat man halt dann am Abend gesoffen und gekifft und weiß ich, also Kleinstadt-Hippie-Bande und ich mit meinem Banklehrlingsanzug, da habe ich mich geschämt und dann habe ich dann gekündigt, genau. Und habe dann Zivildienst gemacht und bin dann so, habe dann studiert Sozialpädagogik,
genau,
weil mir nichts Gescheites eingefallen ist. Mhm.
Zivildienst tatsächlich bei der katholischen Jugendpflege in Rosenheim und direkt da in Rosenheim hattest du eine Begegnung, die quasi dein Leben so ein bisschen, ja, oder deinen beruflichen Werdegang tatsächlich so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Das war nämlich ein Filmteam, das du da zufällig getroffen hast aus München,
ja,
oder?
Ja, ja.
Ein BR-Team?
Ja, die waren in Rosenheim und haben einen Film über die Jugend am Land und die Jugend in der Stadt, also Rosenheim galt als Stadt, Kleinstadt halt. Und die brauchten Unterstützung und wollten halt wissen, wer da was macht und was das für Leute sind. Mit denen bin ich dann mit, so ein paar Wochen, und das hat mich sehr fasziniert, was die da getrieben haben. Hat mir sehr gut gefallen. Klaus Müller-Laue war das, ein Kameramann, ein sehr guter, und Jörg Weimüller, glaube ich, ist der. Naja, die hatten ihre silbernen Kisten da irgendwie und Mikrofone und so. Die waren ganz klein zu zweit gedreht und die haben mir so die große Welt des Filmemachens beigebracht. Und die haben wir dann blöderweise, ich wollte dann auf die Filmhochschule.
Abgeraten davon.
Abgeraten. Haben gesagt, naja, was sind sie, willst du da, die lernst doch nichts, das sind alles Berufsabbrecher. Und dann habe ich Sozialpädagogik studiert, so mehr oder minder aus Versehen.
Aus Versehen.
Und anschließend nach dem Studium bin ich dann beim BR gelandet und habe eine 3-monatige Hospitanz gemacht. Mhm. Und das war meine ganze filmische Ausbildung.
Wahnsinn.
Ja.
Aber du hast dich beruflich zu der Zeit angekommen gefühlt, oder?
Ich habe immer schon so eine Lust gehabt, irgendwie, ich habe gern Dokumentarfilme gesehen und fand es irgendwie faszinierend, in andere Leute Leben zu blicken. Ich glaube, das ist so der Antrieb gewesen, und das so zu erzählen. Und dann bin ich da beim BR gelandet. Das war ja ein sehr dokumentarfilmaffiner Sender. Also die haben damals noch weltweit Dokumentarfilme gedreht. Jetzt ist alles mehr oder minder bayerisch angehaucht, weil das irgendwie besser läuft, glaube ich. Mhm. Ja, dann dachte ich mir, das ist meine Welt, da möchte ich tätig werden.
Und du bist ja tatsächlich damals schon gerne rumgefahren und konntest dann, das ist ja fast schon ein Traum, konntest das zu deinem Beruf machen. Und da spielt dein Kameramann und guter Freund, der Hans-Peter Fischer, auch eine Rolle, oder?
Ja, mit dem hatte ich ja eine Wohngemeinschaft in München und wir haben da schon mal überlegt, was wir so Tolles machen könnten. Wir hatten die Idee, Bars aufzumachen, irgendwie Leberkäsebuden in New York war so eine Idee. Und eigentlich waren wir so beide, er war Fotograf und ich halt beim BR mit meiner Hospitanz. Und dann hat man so die Idee, dass wir das Fernsehen neu erfinden könnten. Er hat dann als Kameraassistent beim BR angeheuert und ich habe so meine ersten Filme gemacht. Und dann irgendwann kam ein Redakteur und hat mich gefragt, was ich denn eigentlich gern machen würde. Ich habe so ein paar so kleine Filmchen fürs Kinderprogramm gemacht. Ich sage, ja, Filme halt. Und dann sage ich, nein, wirklich, was wirst du denn wirklich machen? Und mir ist nichts eingefallen. Außer, dass das mit den Recherchen immer so schief gegangen ist. Ich habe irgendwie eine Geschichte recherchiert und dann ist man zum Drehen hin und dann ist alles ganz anders gewesen. Mhm. Dann war die Frau beim Friseur und die Wohnung ist frisch tapeziert gewesen und es hat halt nicht gestimmt. Mhm. habe ich gesagt, eigentlich würde ich gern losfahren und gleich drehen.
Und die Leute überraschen quasi.
Überraschen, ja. Ja. Er sagt, ja, was soll der einen Projektplan schreiben? Wusste ich auch nicht. Aber dann ist meiner damaligen Freundin ein guter Titel eingefallen, 10 Grad östlicher Länge. Mhm. Schnurstracks durch die Republik ist es dann. Und da haben wir dann tatsächlich gleich für die ARD 4 Filme machen dürfen. Und ich war da dreist genug zu sagen, die möchte ich auch selber produzieren. Mhm. Und da bin ich dann, wurde gesagt, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Es ging dann schon und da stand es halt im Projektplan und dann haben wir die ersten 4 Filme gemacht und dann sind wir Filmproduzenten geworden.
Und stimmt es, dass ihr tatsächlich das Haus der Eltern verpfändet hattet, um diese Produktionsfirma zu gründen dann im Nachhinein?
Ja, wir mussten ja so ein bisschen Geräte kaufen und wir wollten damals Videogeräte, also nicht mehr filmen, weil das so altmodisch war und so mühsam, konnte man bloß ganz wenig drehen, weil das Material so teuer war. Und wir wollten, weil ich auch Frank Zappa-Film gesehen habe im Kino, 200 Motels, der erste, der auf Video gedreht war, brauchten wir auch Video. Und die gab es nicht so zum Leihen. Also wir mussten uns etliches an Geräten kaufen. Also ich glaube, wir haben damals, glaube ich, 100.000 Mark gebraucht. Mhm. Und da habe ich meine Mutter irgendwie überredet, ihr Häuschen zu verpfänden. Die war tapfer genug zu sagen, ja, Bub, du wirst schon wissen, was du machst.
Also so eine Mutter muss man erstmal haben.
Die muss man erstmal haben. Mhm. Also die hätte auch Nein sagen können und es hätte auch schief gehen können.
Mhm. Ja. Aber es hat alles geklappt und du hast mal gesagt tatsächlich, dass ihr damals als die Rolling Stones des Dokumentarfilms bezeichnet wurdet. Das ist ja schon mal eine erhebliche Auszeichnung, oder?
Es kam ein bisschen später, hat bisschen das später. Mal irgendjemand gesagt, die Rolling Stones des Dokumentarfilms. Als wir schon ein bisschen älter waren, als wir glaube ich schon 20 Jahre tätig waren, es gefällt einem natürlich sowas, weil das wäre eine Alternative gewesen, irgendwie Rockstar. Mhm. Soweit haben wir es nicht gebracht.
Noch nicht zumindest.
Könnte schon noch werden, ja.
Als ihr dann vor 40 Jahren angefangen habt zu drehen, bist du natürlich so in ganz gewohnter Manier hinterm Kameramann gestanden, hast du deine Fragen formuliert, wie man das halt so als, als Fernsehteam macht. Ja. Aber irgendwann hat man dich dann plötzlich vor der Kamera gesehen.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ja, der Fischer hat gesagt, wenn du schon Fragen stellst und wir haben die dann manchmal... Wir haben jetzt so gedreht, dass man die Fragen auch hört. Es gibt ja die Methode, auch die Leute hinzustellen und die geben dann so Statements ab. Das ist schon auch eine Art Dokumentarfilm mitzumachen. Aber ich wollte es halt so natürlicher haben und dann haben wir die Fragen auch gehört aus dem Off und das kam ihm dann blöd vor und mir auch und sagte, er hat mich eigentlich vor die Kamera geschubst. Also es war nicht so, dass ich da unbedingt hin wollte. Das ist natürlich die ersten Male irgendwie sehr schwierig, sich da sehen zu lassen. Mhm. Aber dann haben wir es so gemacht, glaube ich, so in der zweiten Hälfte der ersten Folge schon, bin ich dann plötzlich vor der Kamera aufgetaucht. Und das ist was ganz anderes. Das ist für die Leute sehr viel entspannter, wenn der Typ, der fragt, auch vor der Kamera steht, weil dann ist das ist so eine Verbindung Fragender, Befragter und die Kamera steht daneben. Und es ist nicht so ein einsamer Mensch, der da steht und dann gegenüber das Kamerateam und der Reporter und die schreit dann ihm oft die Fragen vor. Also das ist einfach die natürlichere Art.
Man ist quasi als Zuschauer mehr in die Szenerie mit eingebunden dann dadurch.
Zuschauer nachfolgend und auch für den Menschen, der befragt wird, ist das angenehmer, wenn er einen Gegenüber hat, der nicht eine Kamera dazwischen.
Mhm. Meinst du gerade notgedrungen, wurdest du vor die Kamera geschubst? Stimmt es, dass du von Haus aus tatsächlich eher ein schüchterner Typ bist? War das damals für dich nicht auch ein bisschen eine Überwindung, sich da vor die Linse zu stellen?
Ich glaube schon. Also ich bin so irgendwie so erzogen worden, dass man sich nicht in den Vordergrund drängt. Und ich weiß noch, wir haben so ein gehäkeltes Bild in der Küche gehabt, das hieß, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Alles Stuss. Aber das habe ich immer so vor der Nase gehabt. Haben so immer gedacht, es ist irgendwie höflich, sich nicht in den Vordergrund zu drängen und nicht ständig dazwischen zu quasseln. Du musst halt als Reporter doch machen. Aber ich war sehr dezent in den Fragen, also sehr zurückhaltend und habe es nicht versucht, die Leute zu überfallen. Vor allem keine so intelligenten Fragen zu stellen. Weil das ist das Blödeste, was man in einem Gespräch machen kann, wenn man sich als Reporter oder Interviewer feiert, indem man möglichst schlaue Fragen stellt und dem anderen nur noch die Luft lässt, ja oder nein zu sagen.
Den anderen total überfordert. Stimmt es, dass du aus mittlerweile über 2000 Gesprächen oder vielleicht sogar noch mehr fast jeden deiner Interviewpartner tatsächlich noch mit Namen im Kopf hast?
Ah, mit Namen nicht. Also mit Namen habe ich es nicht so. Das gibt mir auch schon so, wenn ich irgendjemanden kennenlerne, dass ich am nächsten Tag schon immer weiß, wie er heißt. Aber man hat sich so die Geschichte und optisch einfach. Ich weiß schon, wie es ist, wenn sie sagen, da war doch so ein Drechsler irgendwo mal in den Alpen, aber weiß ich, das war 1998 oder so ungefähr. Und zwar irgendwo hinter Garmisch-Partenkirchen. Also gibt ja oft so Anfragen, wo jemand was wissen will, dann kommt die Sekretärin, da habe ich richtig eine Datenbank im Kopf.
Kommt es vielleicht auch zustande, weil du diese Bilder ja nicht einmal miterlebst, sondern quasi mehrmals, weil du ja auch im Schnitt bist, du musst das ja auch nachbearbeiten, dann zusammen produzieren. Speichert man vielleicht dadurch auch vielleicht nochmal mehr?
Freilich.
Ab, ja, ne? Schon, ja.
Ja, ja. Du siehst ja so ein Gespräch, das siehst du ja, wenn du das schneidest, 10-mal irgendwie, und das erst beim Sichten und dann schneidest du das und dann ist zu lang und dann machst du das kürzer und dann denkst du, oh, Scheiße, das ist zusammengehackt, das geht auch nicht. Das ist so ein ewiges Hin und Her und Auf und Ab. Also ich brauche für einen 45-Minuten-Film, wir sind bestimmt 10, 15 Tage im Schneideraum.
Wow. Wahnsinn.
Also um dann so eine 5-Minuten-Story zu haben, die man vielleicht aus 2 Stunden Material zusammenbastelt, da bist du einen Tag oder 2 beschäftigt und dann schmeißt das wieder über den Haufen, was dir nicht gefällt oder was nicht zusammenpasst. Mhm. Also Schneideraum ist ein richtiger... Eine emotionale Achterbahnfahrt.
Eine Herausforderung. Mhm. Du hast mal gesagt, dass du, hast gerade vorhin eben schon gesagt, dass du sehr ungern Vorgespräche mit den Menschen führst vorm Dreh, weil dich das einfach langweilt.
Ja.
Was natürlich dazu führt, dass es halt auch mal zäher dahergehen kann. Mhm. Was du ab und an mal machst, ist tatsächlich vor den Drehs, und ich weiß nicht, ob das stimmt, so verdeckte Ermittler loszuschicken, die so ein bisschen die Umgebung mal ausspionieren sollen. Zumindest im Ausland, oder?
Ja, im Ausland eh, da haben wir ja so eine Reihe gemacht über, wo sind die Bayern, hieß das, über ausgewanderte Bayern. Und wenn es in New York rumläuft, dann findest du halt nicht zufällig irgendwie einen, vielleicht doch das eine oder andere Mal haben wir doch welche zufällig getroffen. Aber da muss man recherchieren und mit denen auch vereinbaren, dass man zum Drehen kommt. Mhm. Und ansonsten, das Liebste, das Schönste ist immer, wenn man so Geschichten zufällig findet, jemand auf der Straße, der herkommt mit seinem Moped und da irgendwie ein Kofferradio vorne drauf hat und sagt, ah, ich bin gerade auf dem Weg zur Oper, irgendein schräger Typ oder was. Das macht natürlich am meisten Spaß. Aber das funktioniert zunehmend weniger, weil diese schrägen, extravaganten Typen einfach weniger werden. Und jetzt möchte ich selber nicht recherchieren, weil ich möchte die Leute nicht vorwarnen, dass wir zum Drehen kommen. Und darum schicke ich mal so eine Praktikantin los oder eine Redakteurin bei uns aus der Firma, die sich einfach inkognito umhört. Und dann so eine Story erzählt, sie wäre Kunststudentin und würde sich gerne da mal irgendwie kundig machen. Dann weiß ich, da ist irgendwie ein komischer Rosenzüchter oder da ist ein Friseur, der ein bisschen eigenartig ist. Aber der weiß nicht, dass wir ihn drehen wollen. Mhm. Und dann kommen wir halt ein paar Wochen später und bauen uns vor seinem Friseurladen auf, auffällig filmen gegenüber die Berge, bis er rauskommt und sagt, hey, was macht's denn ihr da?
Ah, verstehe. Aha.
Also wir schleichen uns so ins Leben ein.
Mhm. So ganz langsam und leise.
Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass weil wir das so lustig finden, sondern das ist einfach die Methode, wo man zum natürlichen Gespräch kommt. Wenn der kommt und uns fragt, was macht's denn ihr da, ist ganz was anderes, als wenn man jetzt in den Laden reintrampelt und oder sich 14 Tage vorher angemeldet hat und der schläft, weil er sich nächtelang überlegt, was er antworten könnte.
Ja. Hast du ein Gespräch noch in Erinnerung, wo du tatsächlich mal besonders viel Stille ertragen musstest, bis irgendwas Sinnergebnis herauskam?
Also es war beim allerersten Dreh, gab es einen, der hat gerade so eine Wiese gebrannt, irgendwie auf der Schwäbischen Alb.
Die Szene kenne ich sogar.
Der hat mir im ersten Film drin, Und der hat einfach nichts, ich frag, was da los ist, der hat einfach nichts gesagt. Irgendwann hat er sich mal ein paar Minuten, also mal, der hat nicht geantwortet und ein grimmiges Gesicht gemacht, ich dachte mir, jetzt knallt er mir gleich eine. Und dann irgendwann hat er sich umgedreht und ist gegangen, hat sich dann schon rausgestellt, wir haben ihn dann später nochmal getroffen. Das war der Vorarbeiter von den Gemeindearbeitern und die haben die Wiese angezündet und das macht man immer heutzutage. Und ihm ist einfach nichts eingefallen, was er sagen könnte. Also der war mal schwierig und dann habe ich mal mit dem Jäger auf der Herreninsel gedreht und der hat es tatsächlich geschafft, glaube ich, so in einer Stunde ungefähr 5 Sätze von sich zu geben.
Du bist ja geduldserprobt, du kannst ja die Stille ertragen, aber die Kollegen, denen kann es dann doch auch mal ein bisschen zu lang werden, oder?
Naja, also manche Gespräche gehen halt sehr zäh und dann möchte ich es aber nicht wahrhaben, dass das nichts wird. Und probierst dann da und dann frage ich dieses und jenes und dann wieder noch was anderes. Und die beiden Jungs, ich merke schon immer, wenn der wenn ich den Tonmann stöhnen höre. Oder wenn er meine Batterie wechseln muss, auffallend oft, dass das denen total auf den Sack geht. Aber die wissen schon, wenn man dranbleibt, manchmal so nach einer halben Stunde Gespräch, kommt dann plötzlich was. Mhm. Und das muss man halt ertragen. Mhm. Genau.
Man hatte tatsächlich auch immer den Eindruck, dass du dich wirklich für die Menschen und das Leben ja auch interessierst, die du triffst, ganz egal, was die jetzt gerade machen. Woher kommt denn, denkst du, dieses Vergnügen, in andere Leute Leben reinzuhören oder zu riechen?
Ja, lustig haben wir es ja gerade beim Herradeln überlegt, was du mich fragen könntest und was ich dir sagen könnte, was ich da eigentlich mache. Und dachte mir, was machst denn du eigentlich? Also eigentlich versuchst du, Lebenskonzepte zu finden, in andere Leute Leben reinzuschnüffeln und sich von denen erzählen zu lassen, was sie machen und warum sie es machen. Mhm. Woher diese Lust kommt, weiß ich auch nicht. Aber das ist einfach eine schöne Tätigkeit. Mhm. Ich meine, das ist genauso prima. Ich hocke mit meiner Freundin irgendwo so im Café und wir überlegen, was der da hinten macht, was er für ein Problem hat und warum er so grimmig schaut. Und Leute beobachten, wenn man eine gute Geschichte erfährt, die dann weitererzählen, das... Warum ich das mache, weiß ich nicht. Aber das ist so eine Leidenschaft, die ich halt habe.
Naja, weil höchstwahrscheinlich ja das Leben die spannendsten Geschichten oft schreibt, gell? Also teilweise Geschichten, die man sich selbst gar nicht ausdenken könnte.
Ja, und man schaut sich natürlich fürs eigene Leben was ab. Mhm. Also wenn es jemand trifft, der irgendwie in höchster Bescheidenheit und finanziell nicht gut ausgestattet eine glückliche Person ist, dann überlegst du schon mal, ob du jetzt nochmal ein neues Auto brauchst oder ob du das brauchst oder den dritten Stabmixer oder irgendwas oder ob weniger vielleicht ein erfreulicheres Leben kreieren könnte.
Ja. Ich habe jetzt hier eine Szene, da kannst du kurz mal in dich gehen. Vielleicht hast du wahrscheinlich gleich das Bild vor Augen, wo das hier aufgenommen wurde. Ein kleines Gespräch mit einem Niederbayern, wo ich tatsächlich sagen muss, ich beherrsche Bayerisch, ich komme aus dem Chiemgau, ich kann das, aber da verstehe ich keinen Ton. Und da würde ich gerne gleich von dir wissen, ob du da... Hören wir mal rein.
Sind Sie echt da, Waldler? Ja, ich bin einfach da. Ich bin da. Geborener. Ich bin ja schon geborener, ja, ich glaube schon. Ja, aber sie ist bei ihm halt, gell? Oh, ich weiß nicht, ich sag so weit. Das weiß ich nicht, schön viele Leute in den Urlaub zu, da kann man nicht sagen, schau, das ist so schön und alles. Ja. Wie wohl ein Berg oder weil es in drei Sesseln überall umeinander.
So. So ist die Leben jetzt gar nicht mehr wahr, oder?
Nein, ich das nicht so mehr.
Ja. Also ich verstehe kein Wort. Dir sieht man es aber an, dass da doch irgendwie was...
Wir haben total verstanden. Ja. Ich weiß nicht, da habe ich so ein Talent entwickelt. Auch als wir seinerzeit in Sachsen gedreht haben, nach der Grenzöffnung, da haben wir auch schnell eingehört. Mhm. Ich bin von da und den Urlaub fährt er nicht. Er sieht es jeden Tag.
Und genau, war, ja, so genau, leichte Fetzen versteht man, aber du wirkst da so, als wäre das total selbstverständlich.
Ja, ich habe versucht dann schon immer so ein bisschen nachzuplappern, dass die Leute, die jetzt des Bayerischen nicht so mächtig sind, auch ein bisschen was davon haben. Da habe ich es offensichtlich nicht so eifrig gemacht.
Es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Szene und vielleicht hast du das Bild im Kopf, wie der Typ aussah, weil das ist nämlich auch noch sehr amüsant.
Ja, freilich. Also wir haben eine Autofahrt gedreht und dann steht der Kameramann mit dem Stativ da und wir fahren mit dem Auto vorbei und dann kommt man wieder zurück mit dem Auto und dann steht neben der Kamera, neben dem Stativ, ein Herr mit nacktem Oberkörper, ein Bauer, das war sehr heiß und gut, glaube ich, hat er noch aufgehabt. Und ist halt da so in seiner Selbstgefälligkeit rumgestanden. Ja, schön bei uns, so in einem Urlaub, haben wir nie gefahren, haben wir nicht gefahren, Bergen auf oder was. Aber 3 Tage waren wir im Allgäu, das war schon alles. Und eine kuriose Szene. Und der hat jetzt uns angesprochen, den Kameramann angesprochen, weil er gemeint hat, dass der von der Polizei ist und eine Geschwindigkeitsmessung macht. Und das war halt einfach ein Waldler, ein Echter. Und das ist eine Freude, wenn du so authentische Leute hast, die sich einfach nichts scheißen. Und so sind wir sind.
Ja.
Da gab es dann hinterher Beschwerde von irgendeinem Abgeordneten Niederbayerischen, der gemeint hat, wir würden die Niederbayern so als Dummköpfe darstellen oder so. Und ich fand den aber nicht dumm.
Überhaupt nicht, gar nicht.
Nein. Ja.
Genau. Franz, jetzt seid ihr seit über 40 Jahren nicht nur hier in Bayern unterwegs, sondern ihr habt auch viele Auslandsproduktionen gehabt, zum Beispiel Ägypten, Israel, La Gomera. Mhm. Das waren, glaube ich, so die ersten Drehs tatsächlich.
Ja, ja.
Hat denn dieses Konzept hier auch funktioniert, einfach mal drauf los? Oder war da auch doch ein bisschen Vorbereitung tatsächlich nötig im Ausland?
Also Gomera weiß ich, das war, glaube ich, schon im zweiten Jahr, was wir gedreht haben. Da ist die Idee gekommen, wir machen Urlaubsgeschichten. Mhm. Schon aus einem gewissen persönlichen Interesse. Hat sich dann herausgestellt, dass Filme machen auch in einer schönen Gegend immer ein harter Job ist. Aber Gomera weiß ich, da haben wir gar nichts recherchiert. Da wusste man von einem Typen, vom Felix, Das war ein Österreicher, der dort gelebt hat, der hat uns da ein bisschen rumgeführt. Ansonsten waren wir da und haben einfach gedreht, was uns unterkommt. Oder eine Kreuzfahrt haben wir dann auch nochmal gemacht mit der MS Berlin. Da war natürlich gar nichts recherchiert. Da haben wir geschaut, was da für Typen sind. Und die haben uns dann ihre Kreuzfahrerausweise gezeigt und ihre 5 Kilo schweren Uhren, die mit Diamanten besetzt. Also eine Angeberversammlung war das. Das war so einer der langweiligsten Filme, die ich gedreht habe.
Ja, tatsächlich.
Habe.
Aha. Das war doch das damalige Traumschiff, glaube ich, auch, oder?
Ja, die MS Berlin. Ja, die MS Berlin war das. Und die war in echt, war das dann sehr ernüchternd. Also wenn man die Schlacht am Buffet dann angeschaut hat, was sie sich da alles draufgeladen haben und was dann wieder im Müll gelandet war, dann hat man den Glauben an die Menschheit verloren.
Das glaube ich. Dass du immer noch gern Filme drehst und dir nichts Schöneres vorstellen kannst, als jetzt, hast du mir vorhin gerade erzählt, mittlerweile im Frühjahr das Equipment einzupacken, weil halt auch das Wetter einfach schöner ist und loszuziehen. Das hat tatsächlich auch was sehr mit dem Thema Freundschaft zu tun. Und zwar, ich glaube, die Freundschaft einfach auch mit deinem Team, oder?
Ja. Kann das sein? Na, wir haben es ja vorher schon gekannt. Also den Kameramann habe ich, über seine Frau kennengelernt, Georgia. Ich habe meine Frau kennengelernt und hat sie dann hinterher herausgestellt, dass die verheiratet ist. Und die hatten aber eine offene Ehe beschlossen. Und dann war das schon von mir aus, war schon okay, von ihm aus war es dann nicht mehr so okay. Und die haben uns dann beide verlassen. So sind wir zueinander gekommen. Also aus der Not heraus sind wir nach München gezogen, haben dann eine Wohngemeinschaft aufgemacht. Und da kam schon immer Spezi vorbei, der Stefan, der war damals Schriftsetzer bei der TZ und ist bei uns immer stecken geblieben auf dem Weg zur Arbeit oder zurück. Und den haben wir dann nochmal, nachdem wir angefangen haben, unsere ersten Filme zu machen, haben wir dem gesagt, er muss jetzt auch seinen Job hinschmeißen und muss jetzt Tonmann werden. Und wir waren also vorher schon befreundet und sind es erstaunlicherweise immer noch. Weil Filme machen ist schon so eine Geschichte, da geht schon manchmal eine Freundschaft in die Brüche.
Tatsächlich, ab. Ja.
Ja, es ist das Drehen an sich, das ist kein so Zuckerschlecken. Das ist immer zäh, weil immer irgendwas schief geht. Und dann ist der Protagonist krank oder es regnet. Oder der Tonmann hat vergessen, irgendwo ein Kabel einzustecken und dann ist das Material nichts. Wenn man sich dann abends anschaut, da gibt es schon Möglichkeiten, sich zu zerstreiten.
Okay.
Das tun wir auch eifrig.
Aber ihr habt gelernt, wie ihr damit umgeht.
Wir finden dann immer wieder zusammen.
Neben dieser gemeinsamen Freundschaft treibt euch seit über 40 Jahren auch der Wunsch an, schöne Geschichten zu erzählen. Das hast du vorhin schon gesagt. Auch die Welt dadurch so ein bisschen zu verbessern. Ihr möchtet Menschen zeigen, die wissen, wie man richtig lebt. Hast du denn nach dieser Zeit mittlerweile so ein bisschen eine eigene Formel für dich entdeckt, wie man das tatsächlich richtig tut?
Ich habe gerade mal wieder ein Buch in die Finger gekriegt. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg. Da steht auf der Seite 3, es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Und das klingt jetzt ein bisschen primitiv, aber das ist schon so die Lebensweisheit, dass man das Leben einfach so nimmt, wie es ist und sich nicht immer überlegt, wie es anders sein könnte. Dass man mit den Dingen umgeht, mit denen man zur Verfügung hat und mit irgendwelchen Zufällen, die einem passieren und aus dem, was man halt hat, das Beste macht. Und nicht immer rumjammert, dass es einem schlecht geht oder was man gerne hätte. Dieses Wollen, ich glaube, das habe ich allmählich so im Laufe der Jahre zurückgefahren. Das ist ja das, was die Zen-Buddhisten irgendwie auch probieren, das Wollen zu reduzieren oder ganz abzugeben.
Ja. Weiter Filme machen, das willst du aber auf jeden Fall. Zum Beispiel dein letzter, Gernstels Reisen auf der Suche nach irgendwas. Das ist der letzte große Film gewesen, der jetzt im Oktober erschienen ist, letzten Jahres.
Ja.
Ja. Das war quasi eine Zusammenfassung so der 40-jährigen Tätigkeit. Und die Geschichte einer Aneinanderreihung von Zufällen, hast du mal gesagt. Was bedeutet das?
Ich glaube, wir sind dann auf die Idee gekommen. Es waren Zufälle. War zufällig, dass ich in der Tankstelle geboren bin. Zufall, dass mein Vater nicht gern zu Fuß gegangen ist oder das Spazieren, Fahren, das hat er mir beigebracht. Und dann habe ich zufällig diese Frau kennengelernt, die dann zufälligerweise verheiratet war. Also so bin ich an den Kameramann gekommen und erstaunlicherweise haben wir uns gut verstanden. Und dann kam halt mal irgendwie dieser Abteilungsleiter beim BR und hat gefragt, was willst du denn eigentlich gern machen? Und das sind so Momente, gibt nicht viele im Leben. Aber da hast du bei mir geklingelt und dachte mir, jetzt musst du den richtigen Schalter finden. Jetzt musst du Ja sagen und dann wird was draus. Und ich glaube, das passiert einem ein paar Mal im Leben und da darf man halt dann nicht sagen, nein, mag ich nicht, ich weiß nicht, ob man das machen soll, da muss man einfach zuschlagen. Wenn das Glück mal an die Tür klopft, muss man sagen, hallo, ich mache jetzt mit. Vielleicht geht es ja schief, aber vielleicht geht es auch nicht schief.
Ja.
Und ich habe mein ganzes Leben lang Glück gehabt. Also mir ist nie was Schlimmes passiert, mal ein Arm gebrochen vielleicht. Die Kinder sind schadlos aufgewachsen, also keiner vom Balkon gefallen oder so. Mhm. Und ich kann eigentlich nicht jammern. Mhm. Ich kann es tatsächlich sagen, dass ich immer Glück habe.
Ja. Ja. Du hast aber gerade das Wort Zufall mehrmals genannt. Denkst du, das ist alles Zufall gewesen oder ist das vielleicht etwas, was vielleicht auch so, ja, schon so vorgegeben war?
Göttliche Fügung meinst du?
Göttliche Fügung.
Nein, ich bin ungläubig. Ja. Ja, ja. Und ich glaube auch nicht an den großen göttlichen Plan und ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube, das Leben besteht aus Zufällen. Mhm. Es passiert halt was und dann muss man damit umgehen. Mhm. Die Idee, dass da irgendjemand die Fäden zieht oder so, die habe ich schon lange nicht mehr. Ich war zwar Ministrant und war in jungen Jahren auch gläubig und habe mir da erst in der Esoterikphase, so in den 80er Jahren, dann auch irgendwie das kosmische Bewusstsein und irgend so einen ganzen Scheiß da irgendwie schön geredet. Aber inzwischen glaube ich an das Gute im Menschen und sonst nichts. Mhm. Und dass ein Pfund Leberkäse eine gute Brotzeit ist, das hat mein Papa immer gesagt.
Franz, was dir immer wichtig ist beim Reisen und bei den Reportagen, sind tatsächlich die Lebensphilosophien der Menschen. Das hast du vorhin auch kurz angeschnitten. Über 2000 Gespräche mittlerweile. Was ist denn hängen geblieben? Gibt es eine Lebensphilosophie, die sich bei dir eingetrichtert hat im Kopf?
Ja, ich habe es schon gesagt vorhin. Es ist einfach, Dinge so zu nehmen, wie sie sind und nicht darauf zu hoffen, dass sie irgendwann anders, oder zu jammern, dass sie anders sein sollten.
Okay.
Ich glaube, der klare Blick aufs Leben und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man eine Liebe zu den Menschen hat und die Leute nicht beurteilt und gar nicht verurteilt. Das ist halt das Dilemma, auf das Menschen gibt, die halt nichts anderes zu tun haben, als ihren Mitmenschen zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, was richtig und falsch ist. Also bei den ganzen Social-Media-Dingen passiert es ja oft genug. Ich habe kürzlich mal was gepostet, irgendwie habe mich darüber aufgeregt, dass Amazon...
Mit die Petersilie?
Nein, Amazon hat einen Essig bestellt. Einen speziellen Amazon hat es in einer 10-fach zu großen Schachtel geliefert. Das habe ich gepostet, mich darüber lustig gemacht. Da kam ein Shitstorm daher, der gernstelt, muss er im Internet bestellen, konnte jetzt nicht zum Essighändler gehen. Habe es dann gleich wieder eliminiert. Ja, also das ist halt diese Besserwisserei, den Mitmenschen zu sagen, was sie tun sollen, was richtig und was falsch ist, das ist mir sehr zuwider. Mhm. Also Toleranz wäre das Gegenteil.
Mhm. Wir haben eingangs des Gesprächs darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben, tatsächlich damals zur Erscheinung deines Films Gernstels Reisen auf der Suche nach dem Glück. Mhm. Da hast du damals quasi die 23 zurückliegenden Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen. Mhm. Und damals in diesem Gespräch habe ich dir eine Frage gestellt, die eigentlich passend zu dem Filmtitel in Verbindung stand, was denn für dich persönlich Glück bedeutet. Mhm. Und auf diese Frage hattest du damals schon eine sehr wunderschöne Antwort. Wir hören noch mal ganz kurz rein.
Ja, ja, also ich habe mal mit so einem Krippenfigurenschnitzer in Tirol geredet und der hat mir was mit auf den Weg gegeben. Der sagt, nicht Glück macht zufrieden, sondern Zufriedenheit macht glücklich.
Und diese Antwort auf meine Frage damals, die hat mich damals so getriggert, dass ich seit dieser Zeit tatsächlich all meinen Interviewpartnern am Ende des Gesprächs immer diese eine Frage stelle, was bedeutet für dich persönlich Glück? Und nach über 14 Jahren nach diesem Gespräch würde ich gern mal hören, ob sich die Antwort in irgendeiner Art und Weise bei dir verändert hat oder ob es dieselbe ist.
Ich würde sagen, sie hat sich vereinfacht. Also ich, Definition von Glück würde ich sagen, Glück ist die Abwesenheit von Unglück. Das ist der Normalzustand des Menschen. Wenn man Glück mal als Lebensfreude begreift, dann ist Lebensfreude der normale Zustand des Menschen, wenn er sich nicht mit anderen Dingen beschäftigt, mit eifersüchtig sein, mit Geiz, mit Hass, mit was es alles so an üblen Gefühlsregungen gibt. Wenn man sagt, ich bin auf dieser Welt, die Sonne scheint oder sie scheint halt nicht, und ich habe was zum Essen und ein frisches Wasser und keiner schmeißt mir eine Bombe auf den Kopf, keiner will mich umbringen, dann kann man doch sagen, besser kann man es nicht haben.
Ja. Ja. Ich konnte es heute auch nicht besser haben. Ich durfte mich mit dir unterhalten, Franz. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wiederholen es, würde ich sagen, in 14 Jahren wieder.
Ich würde sagen, ja, ja. Bin ich dabei.
Projektemäßig steht bei dir in nächster Zeit wieder ein Dreh wahrscheinlich an oder im Sommer?
Ja, ja, wir drehen in dem Jahr wieder in Bayern. Ich habe viel im Ausland gedreht. Das braucht immer eine Ausrede dafür, weil das mögen beim wir eher nicht so ganz gern, wenn wir im Ausland reden, die wollen es immer gern weiß-blau. Da haben wir gesagt, drehen wir wieder in Bayern. Das heißt, das Gernstl unterwegs in Bayern, ich will mit ihm in diesem Jahr drehen. Wir haben quasi Narrenfreiheit, dürfen hier und da und dort drehen und haben jetzt gerade schon angefangen, machen wir so übers Jahr. Und die laufen dann zu Weihnachten wieder an den Feiertagen im BR-Fernsehen. Genau.
Hans-Xaver Gernstl, es hat mich sehr gefreut. Bis hoffentlich bald.
Mich auch, und ich muss sagen, du bist ein ausgesprochen angenehmer Interviewer.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.